breites Spektrum heute Abend. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir wieder in eurer Mitte sein dürfen und vor allem, dass wir Gemeinschaft unter den Worten Gottes haben dürfen. Und der Text ist ja sehr lange und vielleicht hat der eine oder die andere Angst bekommen. Auch jetzt werden heute Abend alle möglichen Laster behandelt. Und da kriege ich womöglich einen aufs Dach heute Abend. Aber keine Angst, das sind befreiende Verse, wie wir feststellen dürfen, obwohl natürlich eine klare Ermahnung immer im Worte Gottes für uns da ist. Und das wollen wir ganz bewusst auch annehmen. Damit niemand Angst hat, die ersten vier Verse werden wir dann morgen behandeln unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt, nämlich der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Und deshalb wollen wir jetzt praktisch das Pferd vom Schwanz aufzäumen und ab Vers 5 miteinander behandeln. Wir stehen ja immer noch in einer langen Reihe von Betrachtungen zum Kolosserbrief. Und wir haben auch nicht den Anspruch erhoben, dass wir diesen Brief vollständig miteinander betrachten, sondern wir nehmen bestimmte Schwerpunkte. Und es ist mir auch immer wieder ein großes Anliegen für jeden Dienst, dass der Herr das zur Sprache bringen möchte, was die einzelnen Geschwister, die jetzt an dem Tag da sind, das, was die brauchen. Und deshalb wird jede Stunde einfach anders. Ja, auch wenn der Text immer wieder dasselbe ist. Und wir wollen auch mit betendem Herzen hören und so möchte ich auch mit betendem Herzen diesen Dienst tun. Wir befinden uns im dritten Kapitel in dem zweiten großen ermahnenden Teil. Der erste große ermahnende Teil, der beschäftigt sich ja mit den Verirrungen, mit der Religion. Darüber haben wir das letzte Mal unter anderem gesprochen, mit religiösen Handlungen. Und der ermahnende Teil, der ist jetzt wieder mit lehrhaften Aussagen eingeleitet. Und zwar ist es ganz wichtig, werden wir noch sehen, den ersten Vers möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Wenn ihr nun oder da ihr nun zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Und das ist der Aufhänger für die Betrachtung der Verse 5 bis 17. Wir dürfen und wir sollen uns als Gestorbene betrachten. Wir sind Gestorbene und Auferweckte zugleich. Nach 2. Korinther 5, Vers 17, die Verse möchte ich vorlesen, oder den Vers möchte ich vorlesen und es gleich etwas korrigieren. Man müsste das etwas genauer so lesen. Daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, dann ist das Alte vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht alles ist neu geworden. Das wissen wir, denn der Paulus erklärt uns in Römer 8, Vers 10, dass die Sünde noch in unserem Fleisch wohnt. Und wenn wir in den Versen 5 dann lesen nachher und betrachten, dann sehen wir, dass tatsächlich irgendwo in uns auch noch Böses steckt. Sonst würde der Paulus nicht hier sagen, habt getötet eure Glieder, die von diesem Kosmos sind. Es muss also richtig heißen, so ist auch nach dem Grundtext, dass Neues geworden ist, aber das Alte ist vergangen. Unsere alte Existenz gibt es so nicht mehr. Deshalb sagt Paulus, wir sind gestorben und wir sind gleichzeitig auferweckt. Wir sind allem gestorben, was uns nach unten sieht. So kann Paulus, und jetzt müssen wir wieder etwas korrigieren, in den Versen 5 und 8, da heißt es nicht im Aktivum, tötet nun eure Glieder oder jetzt aber, leget auch alles ab und so weiter, sondern es heißt, habt getötet. Wir sollen uns als solche betrachten, die den Dingen getötet sind, die jetzt folgen. Die Übersetzungen suggerieren nämlich in der Regel, dass hier jetzt gewaltige Kraftakte unsererseits notwendig sind, um die Sünde, die noch in uns ist, so richtig unter Beschuss zu nehmen und selber töten zu wollen. Das ist aber nicht so. Wir müssen jetzt nach Römer 6 gehen und dort bekommen wir eine Antwort auf die Frage, wenn mein alter Mensch zusammen mit Christus gekreuzigt ist und ich den Elementen des Kosmos gestorben bin, warum muss ich jetzt die alten hier genannten Glieder nochmals töten? Die Frage kann man, wenn man über die Übersetzung nachdenkt, zu der Frage kann man durchaus kommen. Ja, lesen wir mal Römer 6, Vers 6 zu diesem Thema. Dort schreibt Paulus, Vers 6, ich lese den 5. noch dazu, denn wenn wir zusammen mit ihm eins geworden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch zusammen mit ihm gekreuzigt worden ist, das ist eine Tatsache, das ist passiert, das ist Vergangenheit. Mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Das heißt, jetzt, da ich zusammen mit dem Christus gestorben bin und auch zusammen mit ihm auferweckt, jetzt muss ich nicht mehr der Sünde als Sklave dienen. Das Problem mit der Übersetzung bringt deshalb viele Gotteskinder zu einem Kampf an einer falschen Front. Sie versuchen, ausgelöst auch durch unklare, nicht selten krankmachende Belehrung, krampfhaft negative Charakteranlagen, also die Wurzeln zu all diesen Verirrungen, von denen wir da lesen, selber aus der Welt zu schaffen. Sie versuchen, die noch in unserem Fleisch wohnende Sünde gänzlich loszuwerden. Und wir haben darüber auch schon gesprochen und andere dienende Brüder auch. Wenn wir Römer 8, Vers 10 nochmals lesen, das ist ernüchternd auf der einen Seite und auf der anderen Seite tröstlich. Dort heißt es auch, wenn aber der Christus in euch ist, ja, der ist in uns gegenwärtig, so ist der Leib zwar noch tot der Sünde wegen, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Das heißt, unsere Existenz besteht aus zwei Teilen. Aus etwas Neuem, etwas Neugewordenem, so wie wir vorhin im 2. Korinther 5 lasen. Und es ist noch die Sünde in unserem Fleische vorhanden. Wenn jetzt also ein glaubender Mensch womöglich frisch zum Glauben gekommen und gesagt bekommt, du musst jetzt die Sünde aus deinem Leben ausrotten durch entsprechende heilige Handlungen und Übungen und du kriegst dann auch womöglich noch durch andere Leute Hilfestellung, womöglich brauchst du spezielle Handauflegungen und sonstige Dinge, um diese Dinge loszubekommen. Dann ist, wenn ein Mensch aufrichtig das versucht, der Schiffbruch vorprogrammiert. Ja? Und das wissen alle die Geschwister unter uns, die jetzt schon auch viel älter sind als ich. Ja? Und auch die, die schon Jahre im Glauben stehen, die wissen, dass das nicht geht. Ja? Ich kann meinen Charakter nicht verändern. Der wird immer wieder da sein. Was aber jetzt zu lernen ist, das werden wir miteinander noch betrachten jetzt. Wir müssen, um das Problem zu lösen, nach Römer 6 gehen, also wieder zurück zu dem Kapitel, von dem wir eben in Vers 6 lasen, dass wir zusammen mit Christus gestorben sind. Weiter unten in diesem Kapitel ab Vers 10 erklärt uns Paulus, wie das im Einzelnen zu verstehen ist. Und dort lesen wir, mal ab Vers 10 bis Vers 13. Ich möchte sogar vom 8. Vers anfangen. Ja? Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und jetzt kommt das, auf was ich Wert legen möchte und es herausheben möchte. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also auch ihr rechnet oder haltet euch der Sünde für gestorben, Gott aber lebend in Christo Jesu. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, dass da unser Denken angesprochen ist. Sowas spielt sich nicht auf der Gefühlsebene ab, sondern da ist unser Denken gefragt. Und zwar das Ja-Sagen zu dem, was hier gesagt ist. Christus ist also der Sünde gestorben und er lebt jetzt Gott, nachdem er auferstanden ist. Da wir aber mit auferweckt worden sind, deshalb ist auch für uns die Sünde in uns gestorben, obwohl sie noch da ist. Und wenn der Paulus jetzt hier Schluss gemacht hätte, dann würden wir wieder im Regen stehen. Ja? Wie macht man das jetzt nun, sich der Sünde für gestorben rechnen? Wie geht es? Und da kommt jetzt der Vers 12 und 13 herein. So herrsche denn oder so sei nicht mehr König in eurem Leibe die Sünde, um seinen, nämlich des Leibes Lüsten zu gehorchen. Und jetzt kommt die nächste Ermahnung. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern habt euch selbst Gott dargestellt. Da steht genau die gleiche Zeitform wieder wie in Kolosser 3. Als Gott habt euch selbst Gott dargestellt als Lebende aus Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn, sagt er, die Sünde wird nicht mehr König über euch sein, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und hier meint er natürlich nicht in erster Linie das mosaische Gesetz, sondern das Gesetz der Sünde und des Todes, auf das er dann in Römer 8, Vers 2 zu sprechen kommt. Das heißt, obwohl offensichtlich in meinem Fleisch die Sünde noch wohnt, kann ich mich trotzdem der Sünde für gestorben rechnen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich in meinem Innern die Sünde wirksam werden spüre, dann kann ich sagen in meinem Herzen, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt dem, was da aus dem Herzen hochsteigt, nicht mehr nachgeben muss. Früher, als ich noch nicht geboren war im Geist, da musste ich dieses oder jenes tun. Ich musste an die Decke gehen, jedes Mal, wenn mir jemand krumm gekommen ist. Ja, dann musste ich einfach an die Decke gehen, musste mich total abreagieren. Das muss ich jetzt nicht mehr. Und wir sehen, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das heißt aber auch, das kann immer wieder vorkommen. Und jeder, der mal an die Decke gegangen ist, der weiß, das ist nicht mit einmal abgetan. Denn es gibt viele Situationen, wo man wieder an die Decke springen kann. Und es geht sogar unter Gläubigen. Ja, also nicht nur draußen in der Welt. Ja, wir gehen uns manchmal auch auf den Geist. Und ich sage vielleicht heute Abend auch was, wo jemand innerlich rebelliert und sagt, ja, das hätte er besser nicht gesagt. Ja, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ja. Und deshalb hat uns der Paulus das hier in so einfachen Worten gesagt. Der Sünde für gestorben rechnen heißt ganz einfach, das, was ich erkenne, was verkehrt ist, was aus meiner Gefühlswelt, aus meiner Charakteranlage, für die ich gar nichts kann, was da hochsteigt und sich ausleben möchte, dem muss ich nicht mehr sklavisch nachgeben. Und jeder von uns weiß, das geht ja nicht von heute auf morgen, das steht auch nicht da. Sondern es steht da, dass wir das tun sollen, der Sünde für gestorben rechnen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder in eine solche Situation komme, muss ich das natürlich von neuem machen. Und dann bekomme ich Übung mit der Zeit. Es geht oft auch weniger um die Dinge, die zur sichtbaren Tat werden. Die liegen sowieso unter der Zensur Gottes. Ja, manche Dinge, manches Böse, das ich mir ausdenke, das passiert gar nicht. Warum? Weil ich in die Situation nicht komme. Ja, ich habe mir auch schon vorgenommen, wenn ich den oder die wieder treffe, dann lasse ich die runterlaufen. Ja. Und dann kam sie mir ganz gut und schön. Und ich habe trotzdem innerlich gekocht. Ja. Und dann ist es nicht passiert, aber ich hatte es mir vorgenommen. Glaubt ihr, dass der Herr nun die Tat beurteilt oder das, was ich mir vorgenommen habe? Das, was ich mir vorgenommen habe, natürlich. Für Gott, unser Gott beurteilt uns nach dem, was in unserem Herzen abläuft. Und dort laufen auch diese ganzen Vorgänge ab, die dann irgendwann zur Tat werden. Und der Paulus sagt ja nicht, wir sollen praktisch kurz vor der Tat dann aufhören, sondern da ist es schon passiert. Wenn ich erst kurz vor der Tat aufhöre, dann habe ich verloren. Ich muss also loslegen, mich der Sünde für gestorben rechnen, wenn ich merke, die kommt jetzt. Die Situation ist jetzt günstig, dass ich etwas mache, was meinen Herrn verunehrt. Dann muss ich ansetzen. Und dann kann ich es lernen, dass ich es überwinde. Dann herrscht die Gnade, dann herrscht er durch den in uns wohnenden Christus über die Sünde. Und dann kann es passieren, dass die Sünde 100-mal kommt und am Anfang falle ich 99-mal hin und irgendwann falle ich noch 3-mal hin. Und das ist Heiligung. Ja? Das, was dazwischen liegt, die Zeit, wo ich lerne, über die Sünde zu herrschen, weil das jetzt geht. Der Paulus, beziehungsweise unser Gott, ermahnt uns ja nicht, indem er von uns Dinge verlangt, die wir gar nicht leisten können. Das macht die Religion, die sagt, wenn du 150 Leitersprossen hochgehst, dann wirst du irgendwann Gott wohlgefällig. Vielleicht. Aber Gott sagt, ich setze dich jetzt da oben hin und du darfst jetzt aus dieser Position das werden, ja, was du innerlich bereits bist. Ich habe dich innen neu gemacht, ich habe dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und du hast deshalb die Möglichkeit, dich der Sünde für gestorben zu rechnen. Und jetzt fang einfach an, erstmal das zu glauben, dass das so ist, und dann anfangen, das einfach einzuüben. Genauso wie ich jede Fertigkeit, jeden Beruf ja einüben üben muss. Ja, ich denke jetzt gerade, sei die Steffi eine Schneiderin, ja, die kann ja auch nicht am ersten Tag ein Hochzeitskleid zusammennähen. Das wird keine Braut tragen wollen, denke ich. Ja. Und jeder, der ein Handwerk macht, dem geht es genauso. Ja, selbst wenn ich alles theoretisch verstanden habe, wie es nacheinander geht, sobald ich anfange, das zu machen, merke ich, oh jemine, da muss ich ja üben. Und genauso geht es im Glauben auch. Und der Herr, der gibt uns auch die Zeit dazu, um das zu lernen. Und deshalb ist das, was wir heute Abend betrachten, eine befreiende Botschaft, denke ich. Unser Herz, unser Gott beurteilt unsere Herzen. Dazu möchte ich als Beweis noch zwei Stellen lesen. Die erste in 1. Thessalonicher 2, 3 und 4, dass wir das Ganze auch mit Schrift, Wort untermauert haben. 1. Thessalonicher 2, 3 und 4. sagt er, denn unsere Ermahnung ist nicht aus Betrug, noch aus Unreinheit, noch mit List, sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht, um Menschen zu gefallen. Ja, dann, das hilft uns überhaupt nicht, wenn wir Menschen gefallen wollen. Sondern Gott, der unsere Herzen prüft oder wägt. Ja, er wägt unsere Herzen ab. Oder etwa in 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Aus diesem Vers können wir direkt schließen, ja, wenn wir nichts beurteilen sollen, bevor der Herr kommt, weil es darum geht, man muss das, was die Finsternis im Schilde führte, das muss man wissen und dann müssen die Ratschläge der Herzen offenbar werden. Das, was ich also in meinem Innern überlege. Und daraus erfolgt die Beurteilung meines Gottes. Deshalb ist letztlich nicht eine Tat entscheidend, sondern die Herzenseinstellung. Und deshalb liegt die Ermahnung beim Paulus nicht daran, nicht so, dass ich praktisch die Tat vermeiden soll, sondern ich soll in meinem Herzen die Sünde schon gar nicht hochkommen lassen. Ja? Also sie soll nicht so weit kommen, dass ich anfange, etwas zu tun, was dem Herrn missfällt, möchte ich es mal ausdrücken. Weil es geht ja nicht darum, dass wir Gebote übertreten, sondern darum, unserem Herrn wohlgefällig zu sein und zu vermeiden, eben ihn zu betrüben. Und es gibt keine geistliche Trickkiste, ja, mit der mit Hilfe man da schnell zu Rande kommt. Das hätten wir zwar gerne, es wäre natürlich schön, ich könnte jetzt euch ein Kochrezept geben mit 25 Punkten. Wenn es dann ein Problem gibt, zieht man den Zettel schnell raus und liest runter 1 bis 25 und dann ist das vorbei. Nee, so geht's nicht. Aber es gibt natürlich Hilfen, wie wir da zu Rande kommen. Da ist eine Hilfe regelmäßige Gemeinschaft mit Geistesmenschen. Warum? Weil wenn jemand um mich ist, der denselben Geist in sich trägt wie ich, dann sind wir schon zu zweit. Und dann können wir uns gegenseitig helfen. Der Salomo sagt schon, zwei sind besser daran als einer. Oder wenn zwei zusammenliegen, wird es beiden warm, ja, wenn es kalt ist, weil sie sich gegenseitig wärmen können. Und so ist es im Geiste ebenfalls. Wir können, wenn wir in die Versammlung gehen, das kennt auch jeder, ja, dann kann man, manchmal ist es bei mir so, dass ich es eben dann für eine Stunde schaffe, nicht an irgendwelches Zeug aus der Welt denken zu müssen. Warum? Weil das Geistespotenzial in der Versammlung so groß ist, dass das Weltliche praktisch verdrängt wird, wenigstens für die Zeit, in der ich hier bin. Manchmal nehme ich so bewusst gar nichts aus der Versammlung mit, das bekenne ich euch jetzt einfach, das ist so. Und ich denke, ihr erlebt das eine oder andere genauso. Ja, wenn ein etwas fürchterlich bedrängt, ja, dann hat man alleine fast keine Chance, das loszubekommen. Und dann braucht man einen zweiten. Dann gibt es noch eine wichtige Sache, nämlich geistliche Hygiene. Das heißt, man meidet Situationen, die unsere Lieblingsneigungen und Schwachheiten begünstigen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich nicht nass werden will, dann darf ich nicht ans Wasser rangehen, weil da besteht die Gefahr, dass ich reinfalle. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt Probleme mit der Sexualität habe, dann muss ich halt um bestimmte Dinge einen Bogen rummachen. Sonst kriege ich da ein Problem. Oder wenn ich Probleme mit irgendwas anderes habe, dann muss ich entsprechend mir Hilfe schaffen, sodass sozusagen das Affektpotenzial vergrößert wird, die Hemmschwelle vergrößert wird. Das muss ich machen. wenn ich es nicht mache, dann kann ich nachher nicht beten, Herr, jetzt bin ich schon wieder reingefallen. Ja, dabei habe ich selber dafür gesorgt, dass ich reinfalle. Das sind so Dinge, da muss ich mir dann Gedanken machen und der Herr gibt einem auch Weisheit dazu. Regelmäßiges Studium des Wortes Gottes, dadurch lernen wir göttlich denken und auch handeln. Und seine Gedanken werden dann in meinen Gedanken dominant. Ja, wenn ich mich mit dem Wort beschäftige, dann beschäftigt mich das Wort. Und dann kann ich während der Zeit andere Gedanken verdrängen. Dann, was mir auch sehr viel hilft, ist Gefühlsausbrüche als Gebete formulieren. Manchmal kocht man ja in sich, ja, und führt dann große Diskussionen in sich selber. Mit sich oder mit den Leuten, die jetzt nicht da sind. Ja. Und da fallen manchmal auch ganz schön unschöne Worte. Wenn ich aber jetzt in dieses Gespräch meinen Gott mit einbeziehe, ja, und das als Gebet formuliere und das, was ich alles sage, meinem Gott sage, werde ich automatisch ganz andere Worte wählen. Also mir hilft es sehr viel, das zu tun. Sprüche 10, Vers 19, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht, heißt es da. Und es gilt auch, bei vielen Gedanken kann das auch passieren. Viel Gebet an und für sich ist auch eine Hilfe und dadurch laden wir aufgestaute Gedanken und Gefühle dort ab, wo sie am besten aufgehoben sind, nämlich bei unserem Gott. Wenn wir viel Fürbitte tun für andere Geschwister und uns deren Nöte zu unseren eigenen machen, in unseren Gebeten mindestens, ja, wir können ja nicht für 100 Leute praktisch sorgen, aber denken kann man immer wieder mal für sehr viele Geschwister. Und dann solche Lehrzeiten, ja, wo die Versuchung unter Umständen leichter Spiel hat und über mich Herrschaft gewinnen kann, wenn ich dann anfange, für andere zu beten, dann wird schlicht das andere verdrängt, das Böse, das in meinem Herzen aufsteigt. Wenn wir so leben, dann setzen wir Energie an der richtigen Stelle ein und nicht dort, wo Christus schon alles getan hat. Denn er hat die Sünde besiegt und er ist der Sünde gestorben und deshalb, weil ich mitgestorben bin, bin ich auch gestorben und deshalb darf ich mich auch so rechnen. Streng genommen ist es sogar Unglaube oder Hochmut, wenn ich auf die Idee komme, durch ein heiliges Leben könnte ich die Neigung zur Sünde in meinem Leben ausrotten. Das geht nicht. Dann wäre Christus umsonst gestorben und der Paulus müsste uns sagen, ihr seid abgetrennt von dem Christus oder ihr habt an ihm keinen Nutzen, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Weitere Hilfe erhalten wir aus dem nächsten Abschnitt, den nächsten Versen, ab Vers 12. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, wir können natürlich nicht alles behandeln, was in diesen Versen steht. Mir ist sehr wichtig, dass wir die beiden Abschnitte in einem Zusammenhang sehen. Wenn wir den Lasterkatalog jetzt genauer ansehen würden, dann würden wir feststellen, da geht es um lauter Egoismen, also um Dinge, wo ich mit meinem Ich herauskomme und wo unter Umständen der andere um mich herum Schaden leidet. Ja, wenn ich nur an die Worte denke, Wut, Zorn, Habsucht, ja, Hurerei, da geht es immer darum, um eine gewisse Selbstbefriedigung. Wenn wir die Dinge lesen, die wir angezogen als angezogen betrachten sollen, dann stellen wir fest, dass es sich um Dinge geht, dass es um Dinge geht, die immer nach außen gerichtet sind zu meinem Nächsten. Wenn der Glaube etwa nur etwas ausgezogen hätte, ja, dann wäre er ja unbegleitet. Das alte Wesen, den alten Menschen, sagt Paulus, hier haben wir ausgezogen und gleichzeitig den neuen angezogen. Und das heißt nun, auf der einen Seite dürfen wir uns all diesem Bösen für gestorben rechnen und gleichzeitig lebend, sagt Paulus ja im Römerbrief, unserem Gott. Das heißt aber, dass das Neue, der neue Mensch in uns, alle diese Eigenschaften, von denen Paulus hier sagt, habt sie angezogen, genauso wie ihr das Alte ausgezogen habt, darf ich damit rechnen, dass alle diese Eigenschaften des neuen Menschen sind, die, der in mir ist. Das heißt, meine neue Existenz hat alle diese Eigenschaften. Und deshalb sagt der Paulus auch hier, habt angezogen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das sind genauso Tatsachen. Ich bin heilig, ich muss nicht heilig werden erst, das bin ich schon. Ich bin geliebt und ich bin auserwählt. Das heißt, ich habe dieses Kapital, wenn ich es mal so nennen möchte, das habe ich schon. Und das bedeutet, dass ich dieses Kapital jetzt anwenden kann. Ich kann mich, so wie ich auf der einen Seite die Sünde nicht mehr über mich herrschen muss, so kann ich jetzt auf der anderen Seite sagen, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt lernen kann, ein herzliches Erbarmen zu leben, dass ich Güte, Demut, Milde und Langmut, dass es in meinem neuen Menschen da ist und dass ich das jetzt auch üben kann. Und dann konzentriere ich mich auf das, was ich jetzt habe, muss mich nicht mehr vordringlich mit dem beschäftigen, was noch in meinem alten Menschen ist. Wenn ich mich nämlich nur mit meinem alten Menschen beschäftige, dann habe ich ja immer den vor Augen. Und das bringt mich nicht weiter. Ja, das bringt mich, wenn jemand Neigung zur Depression hat und er guckt dann immer auf sich selber, dann kommt er bei jedem Gedanken noch eine Ebene weiter runter in den Keller. Und zum Schluss liegt er bewegungslos da. Und auf der anderen, hier dürfen wir aber sagen, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt das angezogen haben darf als Auserwählter, als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte, herzliches Erbarmen, Demut, Milde, Langmut. Das sind Dinge, die sind in der Welt nicht gerade attraktiv. Das wird eher als schwächlich ausgelegt. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nach den Dingen handle, die da stehen, dann verändert sich selbst in der Umgebung was. Auch dort, wo Menschen glauben, das würde überhaupt nichts helfen, dann werden plötzlich Dinge möglich, die man nicht für möglich gehalten hätte. Solche Eigenschaften, die werden eher als unmännlich oder gar weibisch eingestuft. Und vom natürlichen Menschen können wir nicht mehr erwarten, denn der ist ja immer nur auf sich selber bezogen, auf sich selber eingestellt. Wie ich schon sagte, haben die genannten Stücke alle die Eigenschaft, dass sie auf unseren Nächsten gerichtet sind, auf den nächsten Glaubenden und auch auf den nächsten draußen in der Welt, dem Glauben noch Fernstehende. Und sie ermöglichen einen konstruktiven und gottgemäßen Umgang mit gleichermaßen noch unvollkommenen Glaubensgeschwistern. Denn der Paulus ermahnt ja die Gemeinde, dass wir zum Beispiel, dass wir herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut üben sollen, dass wir etwa einander Gnade erweisen sollen. Ja, das ist ja auch in der Gemeinde notwendig, denn was uns wir sehen ja den Christus in dem anderen nicht direkt, sondern wir sehen seine natürliche Existenz mit allen positiven und negativen Dingen. Und deshalb müssen wir lernen, diese Ermahnungen, die uns der Apostel Paulus hier gibt, umzusetzen. warum hat Gott es so ungeschickt angestellt, ja, dass wir noch aus zwei Teilen bestehen? Dafür gibt es eine ganz einfache Antwort. Und die finden wir im Buch Hiob. Der Satan hat ja Gott vorgeworfen, der Hiob sei deshalb nur fromm, weil er einen Vorteil hat gegenüber anderen. Erstens war er reich und zweitens hatte ihn Gott eingezäunt. Das heißt, der Satan, der durfte gar nicht praktisch mit seiner vollen Energie ihn bearbeiten. Und jetzt hat Gott gesagt, gut, dann mach das doch mal. Dann bring ihn mal in Schwierigkeiten und sieh, was passiert. Und wir wissen ja, dass der Hiob nicht umgefallen ist. Er hat sowohl das Gute als auch das Böse aus seines Herrn Hand genommen. Und uns wird Ähnliches widerfahren in unserem Leben. Vielleicht nicht in der Dramatik immer, wie das dem Hiob passiert ist, aber wir werden genauso von der Finsternis unter Druck gesetzt und erleben Dinge, die wir nicht einordnen können. Und wenn wir jetzt nur göttlich reagieren könnten, ja, dann könnte ja der Satan gegenüber Gott genau denselben Vorwurf erheben und könnte sagen, na ja, die sind ja neu gemacht, ist ja kein Problem, dass die nichts mehr falsch machen. Aber was ist das für ein Sieg Gottes, ja, wenn jemand mit negativen Charakteranlagen göttlich reagieren lernt und es auch praktiziert? Es gibt für unseren Gott, denke ich, ja, wenig, was ihn mehr verherrlicht als das in unserem Leben. Ja, wenn wir, so wie vom Abraham steht, wieder Hoffnung auf Hoffnung glauben. Ja. Jetzt bin ich nun mal ein cholerischer Mensch zum Beispiel und jetzt lerne ich, dass diese Eigenschaft nicht immer durchbricht. Dann wird doch die Finsternis zum Schweigen gebracht, oder nicht? Genauso wie das beim Hiob passiert ist. Jeder auf seine Weise. Ein wichtiger anderer Punkt noch, warum Gott dies alles noch in mir lässt, das ist die Barmherzigkeit gegenüber denen, die noch draußen sind. Ja, wenn ich jetzt nichts mehr falsch machen würde, dann läge nichts näher, als dass ich hochmütig werde über die anderen, die ja alles falsch machen. Und so hat es für mich auch einen erzieherischen Wert, dass ich dann, wenn ich andere was machen sehe, was verkehrt ist, dass ich merke, Moment mal, das ist ja in mir auch drin. Und wenn ich es nicht mache, dann hängt es mit der Gnade Gottes zusammen, dass ich neu sein darf und dass ich es nicht mehr muss. Vielleicht würde ich es auch gern machen. Nach meinem alten Menschen. Und darum geht's. Das sind nur wenige Punkte, da gäbe es noch viele mehr zu sagen. Aber das würde jetzt, denke ich, reichen. Ich möchte noch ein Beispiel nennen von der Sanftmut oder von der Langmut. In Sprüche 25, 15, da sagt der Salomo schon, ein Richter oder ein Fürst wird überredet durch Langmut und eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Wir würden eher sagen, wenn jemand halsstarrig ist, dann muss man eine große Rute nehmen und draufhauen. Der Salomo sagt hier was ganz anderes. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Und wer das mal ausprobieren will, der wird feststellen, das funktioniert. Das funktioniert. Für mich selber ein sehr schwieriger Punkt ist, Kolosser 3, Vers 13, da heißt es, einander ertragend oder Gnade und gegenseitig vergebend oder besser Gnade erweisend, wenn einer Klage hat wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Ich lerne vergeben oder Gnade erweisen, nicht erst dann, wenn jemand, der mir meinetwegen was Böses getan hat, kommt und das in Ordnung bringt und sich entschuldigt, sondern ich lerne Gnade erweisen dann, wenn ich Negatives empfinde, wenn ich also empfinde, die oder der hat mir jetzt gerade was Böses getan, dann darf ich sofort vergeben, darf ich sofort in meinem Herzen sagen, Herr, rechne der oder dem die Sünde nicht zu. Natürlich, deshalb habe ich es ja auch gesagt, für mich ist das ein schwieriger Punkt, weil meine Gefühle, die sind da völlig dagegen. Weil ich bin ja schließlich verletzt und ich kann jetzt zu Recht mich in eine Ecke setzen und sagen, mir ist Unrecht getan worden. Und in der Gemeinde passiert es ja auch, ja, habe ich vorhin schon gesagt, nicht nur draußen in der Welt. Und da ist es, und da ist das Grundprinzip, dass ich jetzt zum Beispiel auch einem Menschen im Geschäft, ja, der vom Glauben nichts weiß und nichts hält, dass ich dem in meinem Herzen Vergebung zuspreche, dann kann ich ganz anders mit demjenigen umgehen, wie wenn das in mir kocht und wenn ich Groll empfinde. Ja. Nach meinen Gefühlen mag das ja auch passieren. Und das ist auch so immer wieder. Aber ich muss gedanklich, muss ich das Böse nicht zurechnen. Genauso wenig, wie das Gott macht. Denn die Liebe, sagt der Paulus in 1. Korinther 13, Vers 5, die rechnet Böses nicht zu. Und da ich heilig und geliebt bin, ja, also die Liebe Gottes, ein Teil von der neuen Existenz ist, die in mir ist. Deshalb kann ich jetzt auch diese Liebe üben. Und deshalb kann ich lernen zu vergeben und Sünde nicht zuzurechnen. Oder in 2. Korinther 5, 19, ja, dass Gott in Christo war, dem Kosmos die Sünde nicht zurechnend. Sie wird natürlich keinesfalls unter den Teppich gekehrt, Sünde, ja. Das heißt, damit, dass ich jetzt jemand anderem vergebe, ist die Sünde ja nicht ungeschehen gemacht. Aber ich kann dieses Problem jetzt meinem Gott abgeben. Dort kehrt es ja hin. Wenn ich vergeben habe, dann muss derjenige mit seinem Gott klarkommen. Mit dem, was er verkehrt gemacht hat. Das ist Sache zwischen ihm und seinem Gott, wenn er einen hat. Ja? Ob das nun ein Weltmensch ist oder einer, der im Glauben steht, spielt keine Rolle. Aber ich habe jetzt entsprechend der neuen Existenz, die ich in mir habe, gehandelt. Und damit bin ich frei. Ich kann jetzt frei oder zumindest freier mit so jemand umgehen. Und vor allem kann ich das lernen, weil auch das erwartet ja Gott nicht von heute auf morgen von mir. Sondern er sagt, gleich wie der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Das heißt, der Christus hat es vorgemacht. Und jeder, der mit Vergebung, ja, ein Problem hat, der erkennt, das ist eigentlich das Grundproblem unter den Menschen allgemein. Und wer nicht vergeben kann und sich gläubig nennt zum Beispiel, da muss man fragen, ob er die Erlösung überhaupt begriffen hat. Weil Christus hat mir ja vergeben, längst bevor ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Ja, längst vorher schon. Er rechnet die Sünde mir gar nicht zu. Und genau das kann ich jetzt auch lernen. Und jede Gemeinschaft, ja, zum Beispiel die Ehepaare unter uns, ja, und auch die noch nicht Ehepaare oder solche, die alleine leben, die müssen das alle können, das Vergeben. Die müssen das alle lernen, ja, weil jede Beziehung, ja, lebt davon, dass ich den anderen Gnade erweise. Paulus sagt etwa in Galater 6, 1 und 2, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last. Und jetzt kommt wieder diese Formulierung, und auf diese Weise habt das Gesetz des Christus erfüllt. Ja, habt das Gesetz Christus erfüllt, indem ihr einander die Lasten tragt. Und dazu gehört die Zurechtbringung im Geist der Sanftmut. Und der Paulus sagt hier, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, das heißt, da ist nicht einmal jetzt, sagen wir mal, die Gruppe der Glaubenden herausgenommen, sondern generell. Das heißt, ich, der ich ein Geistesmensch sein darf, ich kann jetzt allen Menschen gegenüber so leben, lernen. Und darauf kommt es an. Und noch, und ich möchte das einfach damit abschließen, dass ich das nochmal in Erinnerung bringe. Ermahnungen unseres Vaters sind immer erlernbar. Immer. Es gibt keine Ermahnung, die ich im Neuen Testament finde, von der ich sage, das mache ich, das packe ich nie. Das würde eher sogar meinen Gott verunehren, wenn ich das sagen würde. Wenn ich sage, ich habe damit Mühe, dann ist das klar, weil ich habe auch damit Mühe mit all den Sachen, die da stehen. Und ich bin in dem Sinne nicht vollkommen, genauso wenig wie jeder andere hier, der hier sitzt. Aber wir dürfen das lernen, was hier als Ermahnung steht, und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott in unserem Leben alle Voraussetzungen geschaffen hat. Auf der einen Seite sind wir, noch einmal, der Sünde gestorben, zusammen mit dem Christus. Und auf der anderen Seite leben wir unseren Gott. Und da wir das Neue in uns tragen, sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wir haben alle diese Eigenschaften, von denen der Paulus sagen kann, benehmt euch so, als ob ihr dies alles angezogen habt. Denn ihr habt es ja angezogen mit dem neuen Menschen. Ist das nicht befreiend? Deshalb brauche ich mich jetzt nicht bei meinem alten Wesen aufzuhalten und sage, Herr, das packe ich nie. Nee, ich darf lernen, das Alte nicht mehr über mich herrschen zu lassen und das Neue auszuüben, mich so zu benehmen. Und darum geht es in unserem Glaubensleben im Wesentlichen. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet unausgesetzt, danksagt in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in meinen Gefühlen ein Problem habe, dann darf ich das genauso, wie es ist, meinem Herrn bringen. Und darf sagen, Herr, du siehst, ich habe jetzt dich verunehrt oder ich bin daran, es zu tun. Aber jetzt danke ich dir, dass ich es nicht mehr muss. Sondern dass ich nach dem handeln kann, was du in den neuen Menschen, der in mir ist, hineingelegt hast. Und darin wollen wir alle miteinander wachsen und uns helfen, gegenseitig in der Ermahnung, auch in der Gemeinde, ja, von denen, die einen Dienst tun oder den Dienst der gegenseitigen Ermahnung, wie es ja auch in unseren Versen heißt, sie uns gegenseitig lehren und ermahnen, dass wir uns an der Stelle vorwärts bringen miteinander. Amen. Ja. Lieber Vater, hab Dank, dass wir so als Unvollkommene, als solche, die mit Fehlern behaftet sind und die noch die Sünde in ihrem Leibe haben, dass auch ich so vor dich treten darf, alle Zeit und mit jedem, was in unserem Leben ist, dürfen wir kommen. Und wenn wir eben gefallen sind, dann dürfen wir wieder aufstehen und sagen, gesegnet seist du, o Gott und Vater, dass du uns so gestellt hast, dass wir Heilige und Geliebte sein dürfen und dass du uns Ermahnungen gegeben hast, die wir auch erlernen können. Welch ein Geschenk! Und so möchtest du schenken, dass wir jedes einzelne von uns, ja deine ganze Gemeinde, darin wachsen darf und so in das Bild deines Sohnes verwandelt wird, indem wir so leben, wie er gelebt hat. Und er hat der Sünde nie nachgegeben. Und das dürfen wir lernen. Welch ein Geschenk. Amen.